Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Banking Information Systems. Bevor ich unseren Gast ankündige, sage ich Nick Hallo, damit ihr wisst, dass er auch da ist.
Hallo zusammen, ich bin auch da.
Hallo Nick. Wir haben heute eine spezielle Folge und zwar haben wir Mila Zavolo-Kina bei uns. Sie ist Assistant Professor an der Universität Lausanne. Vorher hat sie ihr Doktorat oder PhD und dann auch das Postdoc bei der Information Management Research Group der Universität Zürich gemacht, absolviert. Und ja, herzlich willkommen, Mila.
Vielen Dank. Guten Morgen, Nick. Guten Morgen, Tatjana. Freut mich, dass ich hier heute dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns außerordentlich, dass du überhaupt hier bist. Und vielleicht ein bisschen Backstory, warum Mila heute hier ist. Wir haben ja vor 2 Folgen haben wir den LinkedIn-Post von Robert Davison besprochen, so Peer-Review-Prozess und dass ChatGPT ja involviert ist. Und da warst ja du auch ein bisschen ausschlaggebend dafür. Aber bevor wir das besprechen, würden wir auch dir gerne die Bühne geben, dich vorzustellen, deine Forschung vorzustellen. Warum bist du in der Wissenschaft und was forschst du?
Sehr gerne. Vielleicht beginne ich noch so ganz weit. Ich komme ursprünglich aus Russland und ich habe mein Studium in Russland in der Mathematik abgeschlossen, Mathematik und Informatik. Und dann nach dem Studium war ich auch in der Praxis für ein paar Jahre. Und das war dann auch der Zeitpunkt, dass ich mich entschieden habe zu doktorieren. Das war dann nicht irgendwie zu früh oder zu spät. Und dann habe ich eine Stelle in Zürich an der Uni Zürich bei Gerhard Schwabe am Lehrstuhl in Wirtschaftsinformatik gefunden. Mein PhD habe ich dann zum Thema Blockchain und Vertrauen abgeschlossen. Das war auch so ein ziemlich interdisziplinäres Thema an der Schnittstelle zwischen Psychologie vielleicht und Informatik. Und die Fragestellung, die ich mir vor allem angeschaut habe, inwieweit können jetzt Blockchain-Systeme, die für diese Trustlessness bekannt sind, Vertrauen in menschlichen Beziehungen fördern oder eben nicht. Und was heißt das dann für das Design von den Systemen? Es war sehr spannend. Am Ende des Doktorats wollte ich eigentlich nicht in der Wissenschaft bleiben. Ich habe mich entschieden, zurück in die Praxis zu gehen. Und ich war dann bei einem Softwarehaus in Zürich. Und das war dann auch ja, so diese Zwischenperiode für mich, dass ich noch 20% Anstellung als Postdoc an der Uni beibehalten konnte. Und dann wusste ich, okay, immer so einen Tag pro Woche darf ich ein bisschen was forschen. Ich glaube, forschungsmäßig war das nicht so produktiv, aber das war immer für mich dann diese Brücke zur Wissenschaft. Und irgendwann so nach 1,5 Jahren habe ich realisiert, nee, das eigentlich treibt mich mehr. Und ich würde gerne dann doch Wissenschaftlerin werden. Zu dieser Zeit gab es dann bei der Digital Society Initiative eine Ausschreibung für Postdoc Fellowships. Und ich habe mich da beworben und dann habe diese Fellowship gekriegt. Und es war da zu der Zeit auch ganz besonders, weil ich war dann mit meinem Postdoc nicht an einem Lehrstuhl. Ich habe dann auch weiterhin mit meinem Doktorvater zusammengearbeitet und er hat mich auch enorm unterstützt. Aber diese Fellowship hat mich ermöglicht, dann ein eigenes Team aufzubauen und dann schon so frühzeitig wissenschaftlich unabhängig zu werden. Das war sehr cool und da habe ich auch thematisch den Fokus geändert. Und ich habe gesagt, nee, also vielleicht möchte ich nicht irgendwie Blockchain-Professorin werden. Es gibt auch nicht so viele Stellen dafür, sondern ich möchte noch entweder so ein zweites Thema finden oder halt ein breiteres Thema für mich finden. Und da habe ich gesagt, ja, also ich werde mich auf das Thema Information Systems für Public Value fokussieren. Und seitdem konkret arbeite ich so an zwei Themenrichtungen. In einem geht es um Krisensituationen, um Informationssysteme für Resilienz. Wie kann man humanitäre Innovation unterstützen mit den digitalen Systemen? Und insbesondere war die Ukraine-Krise, Ukraine-Flüchtlingskrise ausschlaggebend dafür. Und es hat sich dann ja in einer Forschungsagenda im Bereich humanitäre digitale Innovation resultiert. Das ist einer. Und das zweite Thema, was mich interessiert, ist Propagandaerkennung, Missinformation und wie kann man mit Systemen oder wie kann man digitale Tools entwickeln, damit wir Leser von den Medien unterstützen können, kritischer nachzudenken. Und so allgemein, wenn ich über meine Methode reflektiere, ich war immer designorientiert. Und das heißt, wenn wir da Probleme sehen, Probleme erkennen, schauen wir, wie können wir dann eine Lösung dafür finden. Und manchmal funktionieren diese Lösungen, oft funktionieren sie nicht, aber ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld, wo man viel lernen kann.
Mhm. Hört sich sehr spannend an, vor allem auch so dieser Punkt mit Propaganda, weil ich versuche jetzt auch so einen Fuß so bei AI Literacy so reinzuhalten. Also jetzt in meinem Kontext oder mit Social Media, das ist ja überspült mit KI-Content und ja, und es ist ja immer noch so die Streitfrage, ja, soll es gekennzeichnet werden oder nicht? Und TikTok ist ja voll davon und so. Also sehr spannend. Wie hat sich denn jetzt dein Forschungsschwerpunkt an der Universität Lausanne geändert? Also war das schon so in der Transition oder wie ist jetzt dort die Ausprägung?
Also die Stelle in Lausanne habe ich jetzt vor einem Jahr angetreten und ich würde sagen, dass die Stelle hat jetzt meine Forschung nicht so beeinflusst. Ich bin, als ich mich bei der Stelle damals beworben habe, habe ich auch mit der Forschungsagenda gekommen und habe das vorgestellt. Und die zwei Themenrichtungen also bleiben weiterhin. Humanitäre Innovation ist sehr wichtig, also vor allem jetzt die humanitären Organisationen, die unter Druck stehen, also die internationalen Organisationen, haben das Potenzial für Digitalisierung oder jetzt für den Einsatz von digitalen Tools erkannt. Das ist auch ein bisschen, ich würde sagen, später als in der Praxis, also jetzt in der Wirtschaft ist. Deswegen, ich glaube, da gibt es zum einen Bedarf und dann auch Interesse an der Forschung. Und natürlich ist die Thematik Desinformation, Missinformation, Propaganda, das ist sehr relevant. Und ich glaube, da können mehrere Forschungsteams und auch so große Institute da wirklich viel beitragen.
Gut, also herzlichen Dank für diesen Einblick. Auch eben, ich sehe da auch so Schnittstellen und so. Also ich bin noch gespannt, was du da noch erforschen wirst. Und wenn es euch beiden recht ist, würden wir sonst zum heutigen Thema übergehen. Und das wäre eben genau KI im Review-Prozess. Nick und ich haben vor 2 Folgen darüber gesprochen und eben auch den ganzen LinkedIn-Post von Robert Davison besprochen. Dort hast du ihn natürlich auch kommentiert und vielleicht hier noch für unsere HörerInnen, also folgt vielleicht Mila auch auf LinkedIn, weil sie hat immer wieder ganz coole LinkedIn-Posts, die ich auch gerne lese und die auch ein bisschen nahbarer sind teilweise als die von Jason Thatcher. Also du bist mindestens genauso gut bei diesen LinkedIn-Posts. Also ich mag die sehr. Und genau, also wie kam es eigentlich dazu, dass Robert Davison den Post gemacht hat oder wie kam es überhaupt zu dieser Ausschreibung der Masterarbeit?
Gerne, vielleicht beginne ich da auch ein bisschen einen Schritt zurück. Also grundsätzlich erlebe ich, aber auch viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, aber vielleicht auch eher das Problem, wenn man ein Paper bei einer Konferenz oder bei einem Journal einreicht, dann werden die Peer Reviews geschrieben und wenn man dann sie bekommt, dann, ich glaube, mit der Zeit sieht man auch, dass einige davon auch durch KI generiert werden oder zumindest so ein Review durch KI dann unterstützt wurde. Das habe ich schon mehrmals gesehen. Ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten vielleicht 2 Jahren sicher 5 von solchen schlechten KI-generierten Reviews bekommen. Und ich würde jetzt nicht für vielleicht alle Konferenzen sprechen oder alle Journals, weil das wäre dann auch unfair, aber immer wieder kommt es vor. Und eben, ich glaube, mit der Zeit erkennt man so gewisse Merkmale, so gewisse Wörter, die öfter genutzt werden. Etwas wie nuanced understanding oder...
Ich auch.
Vielleicht auch bestimmte Formatierungen, wie ChatGPT das formatiert, immer mit den Wörtern, die so mit großen Buchstaben dann beginnen. Oder ich weiß nicht, M-Dashes und so weiter. Und natürlich gibt es dann, also jetzt eigenes Gefühl, gibt keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass dann KI generiert wurde. Aber es gibt dann auch weiterhin Tools, die diese Erkennung unterstützen. Man kann das auch mit diesen Tools prüfen. Ich weiß, dass Universitäten jetzt weltweit sich darauf nicht verlassen. Aber ich glaube, es ist jetzt auch, ja, entweder um das Gefühl zu bestätigen oder vielleicht auch dem zu widersprechen. Also solche Tools sind auch gut. Und das habe ich dann auch mehrmals gesehen. Und ich dachte, okay, also das kommt immer wieder vor. Und die Situation, die etwa vor 3-4 Wochen wieder passiert ist, wir hatten so ein Review bei einem Basket-Journal bekommen, weil wir dann Bedenken hatten, dass KI generiert ist und dass es auch nicht im guten Sinne KI generiert ist, weil es, was dann im Endeffekt zählt, ob es dann hilfreich ist oder nicht, ob es dann gut geschrieben ist oder nicht. Aber in dem Fall war das tatsächlich so, dass wir da keinen Nutzen von dem Review gesehen haben. Und dann haben wir den Senior Editor angeschrieben, haben dann mit ihm geteilt, dass wir so Bedenken haben. Wir haben diese Systeme für die Erkennung von KI genutzt und das zeigt dann auch, dass das größte, irgendwie 80% von dem Review KI generiert wurde. Und dann hat der Senior Editor uns gesagt, ja, er oder sie prüft das mit dem Reviewer. Und dann war das Ergebnis so, dass der Reviewer hat gesagt, nee, er hat das selber geschrieben und deswegen ja, wollte oder konnte der Senior Editor nichts mehr damit machen. Und ich weiß jetzt nicht, was das genau jetzt für die Editorial Praxis bedeutet, aber das kommt immer wieder vor, ob wir das wollen oder nicht. KI wird im Review-Prozess unterstützt. Das hat mich damals dann auch auf die Idee gebracht, ja, also wenn das sowieso genutzt wird, wie können wir das besser machen, wie können wir das unterstützen, wie können wir das gestalten und vielleicht werden wir lernen, dass gar nicht geht und das ist auch in Ordnung oder wir werden lernen, dass in gewissen Phasen vom Review-Prozess das hilfreich sein könnte. Und das war dann auch die Motivation, die Abschlussarbeit auszuschreiben. Vielleicht als kleine Korrektur, ich weiß nicht, ob es wichtig ist oder nicht, die Arbeit wurde an der Uni Zürich, nicht an der Uni Lausanne durchgeführt. Aber das hat einfach mit meiner doppelten Rolle zu tun. Okay. Und sie ist jetzt vor, weiß nicht, 3-4 Monaten abgeschlossen. Ich werde den Namen von der Studentin nicht nennen, weil ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob ich das darf oder nicht. Aber ich teile gerne die Ergebnisse aus der Arbeit. Aber grundsätzlich war die Motivation tatsächlich ein bisschen so gestaltungsorientiert, darauf zu schauen, nicht nur über die Probleme zu sprechen oder die zu erkennen, sondern beides die Probleme, aber dann auch vielleicht Ideen für die Gestaltung von jetzt Einbettung von KI in den Review-Prozess zu finden.
Okay, sehr spannend. Also, es war nicht an der Uni Lausanne, sondern an der Universität Zürich, weil das einfach eben mit deiner Rolle, dass du da noch abschließen musstest, einige Dinge. Gut, also was war dann schlussendlich die Erkenntnis daraus? Also ich finde es zuerst mal sehr bedenklich, dass dir das nicht einmal passiert ist, weil ich glaube, entweder in der Antwort an Robert Davidson oder einen eigenen LinkedIn-Post hast du auch schon erwähnt, ja, dass du an der letzten EZIS eine Review erhalten hast, die sicher KI generiert war und ich mag mich an das erinnern, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das dir irgendwie schon 5-mal oder mehr passiert ist. Und ich finde es eben auch noch schwierig, weil ich brauche selber auch ChatGPT einfach, um mein Writing oder zu verbessern. Und dann ist es natürlich auch, also ich schreibe es, oder? Aber es ist dann KI, unterstützt oder einfach verbessert in dem Sinn. Und ich finde es dann eben, also ich müsste mal nachschauen, ob man das ganz sicher, also bei auch meine Reviews dann KI generiert angezeigt werden. Das wäre irgendwie, ja. Eben deshalb finde ich es noch schwierig, ja, ist es jetzt total KI generiert oder eben einfach KI unterstützt?
Ja, ich glaube, heutzutage können wir das jetzt nicht so 100% sagen. Und die Praxis ist so, dass man das eben kaum kontrollieren kann. Und ich weiß, dass manche Journals oder auch Konferenzen verbieten, den Reviewern verbieten, jetzt die Paper in ChatGPT oder andere KI-Tools hochzuladen für solche Reviews. Und das finde ich auch gut. So, weil es gibt dann auch so Privatsphäre oder irgendwie so Datenschutzbedenken dazu. Aber es ist halt ja die Situation heute, dass es passiert. Und das habe ich dann auch unter dem Post von Robert Davison gesehen in den Kommentaren, die da andere so LinkedIn-Teilnehmer geschrieben haben, dass die Reaktionen ziemlich unterschiedlich waren. Und zum einen, ich fand, dass die Arbeit auch zum gewissen Teil so als Provokation gedient hat. Und vielleicht gibt es da auch so ein Genre dafür, Design als Provokation, das gewisse Probleme in der Community oder jetzt auch in der Wissenschaft zeigt und dann hochbringt. Und die Leute fangen dann an, darüber zu diskutieren. Das finde ich sehr gut. Aber natürlich, heute haben wir jetzt keine Praxis, die für 100% richtig ist oder falsch ist. Was wir auch im Laufe der Arbeit gehört haben, dass jetzt mehrere Basket-Journals ein bisschen so stillschweigend oder zumindest für externe Perspektive stillschweigend gewisse Policies entwickeln, aber auch Tools. Deswegen es ist es nicht nur, dass man regelt, wie, was man darf und was man nicht darf, sondern auch gewisse Hilfsmittel für die Reviewer, für Associate Editors entwickelt. Also das werden wir, also ich habe selber noch nicht erlebt bei den Journals, aber vielleicht werden wir das auch in den kommenden Jahren sehen. Und vielleicht auch so allgemein, ich glaube, die Arbeit oder jetzt auch die Thematik von KI im Peer Review ist eher so ein Symptom oder potenzielles Signal für die Probleme, die im Peer-Review-Prozess schon lange existieren. Genau. Weil es ist jetzt heute, glaube ich, keine Neuigkeit, dass es gibt massive Überlastung für Gutachter. Gutachten dauern sehr, sehr lange, also die Reviews dauern sehr lange. Die Qualität von diesen Reviews ist auch sehr, würde ich sagen, variierend. Deswegen, ich glaube, die Thematik intensiviert das Thema oder zeigt, dass die Probleme ja, besprochen werden sollen und auch angegangen werden sollen.
Nick, was hast du gesagt? The system is broken. Nein.
Mehr oder weniger, ich glaube, ich habe es nicht so drastisch formuliert. Aber ja, also, oder was ich immer sage, ist quasi, weil das Reviewen ja quasi, oder die ganze Editorial Work eigentlich ein Hobby ist von WissenschaftlerInnen. Ja, wenn man das so formuliert, ist eigentlich schon klar, wo das Problem liegt, oder? Weil dann eigentlich alle Karrieren von der Publikation und den Publikationen abhängen, aber wir machen das alle noch als Hobby irgendwo nebenbei. Ein schwieriges System, das dann funktionieren soll.
Ja, absolut. Ich glaube, es gibt auch Modelle in anderen Disziplinen, die dann irgendwie angeschaut werden, ob es da Community-based Peer-Review gibt oder irgendwie offene Peer-Review-Prozesse, transparente Peer-Review-Prozesse, dass man die Reviews offenlegt und auch irgendwie bezahlte Reviews. Und ich glaube, das ist wie immer im Leben. Es hat Vorteile und Nachteile. Es gibt keine so einzige goldene Lösung, die dann für alles funktioniert. Und ja, deswegen, ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und deswegen fand ich auch eure Podcast-Folge über das Thema auch sehr so gut durchgedacht oder irgendwie schön diskutiert von diesen beiden Seiten, das fand ich auch sehr spannend.
Also danke vielmals. Also eben, ich glaube, wir hatten da ja auch keine abschließende Meinung. Das Problem ist eben auch, also ich glaube, du hast viel mehr Erfahrung, weil du schon so viele erhalten hast oder vermutest, dass eben diese 5, 6 oder so KI generiert wurden. Aber ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, vielleicht ist meine Sicht hier auch wieder ein bisschen zu naiv, weil die Reviews, die ich bekommen habe, die haben irgendwie nicht so gewirkt. Aber das muss ja nichts heißen, weil ich denke dann auch immer, ja, vielleicht ist das einfach der Schreibstil von dieser Person. Also natürlich, wenn es jetzt offensichtlich oder so ist, aber ja, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig. Und ich müsste jetzt meine vergangenen Reviews anschauen, ob das, ja.
Was mich extrem interessieren würde, was war denn die Fragestellung der Masterarbeit und was ist bei rausgekommen?
Genau, also die Hauptfragestellung, die Hauptforschungsfrage von der Arbeit war, wie können wir oder kann ein KI-basiertes Review-Tool die Effizienz und Qualität von dem Review-Prozess unterstützen? Und dann gab es auch Subforschungsfragen, wo wir dann angeschaut haben, wo liegen die Probleme, was würde das für das Design von so einem Tool bedeuten und wie würde das aussehen und was wären dann die Auswirkungen dann auf die Nutzung von so einem Tool? Das war dann die Hauptforschungsfrage. Da vielleicht auch, wenn ich die Limitationen von der Arbeit direkt andeuten, da haben wir jetzt keine riesige Umfrage durchgeführt. Jetzt muss ich sagen, wir haben das System evaluiert und zwar so auf 3 Sichten. Zum einen kriterienbasiert, also was sind die Kriterien für die Qualität von einem Review-Prozess auf Basis von der Literatur. Dann haben wir auch qualitative Evaluation mit Forschenden durchgeführt, aber da waren nur 7 Forschende mit Doktortitel schon, also die schon Erfahrung in der Wissenschaft haben. Und dann gab es eher so eine offene Community-Diskussion. Wir durften dann, oder die Studenten durften das Tool dann in einer Community von anderen IS-Forschenden präsentieren. Das war dann weniger strukturiert, wo wir dann die Feedbacks bekommen haben, dann darüber diskutieren durften. Sie hat dann auch den Beitrag von Robert Davison auf LinkedIn auch analysiert und dann wissen die Kommentare strukturiert. Weil das fanden wir damals auch sehr wichtig, weil das war die sehr natürliche Reaktion aus der Community, die vielleicht jetzt nicht ganz repräsentativ ist, aber sicher spannend ist und deswegen, wir fanden das auch so nützlich, da in die Kommentare reinzuschauen.
Mich würde interessieren, was waren denn so die Bedenken innerhalb von dieser, ich sage jetzt mal, Fokusgruppe oder als sie das so vorgestellt hat?
Also vielleicht muss ich noch zuerst sagen, wir haben uns vor allem 2 Szenarien angeschaut. Im ersten Szenario haben wir geguckt, wie könnte so ein Tool, also die Studenten hatten das Tool Peer Polish genannt, also wie könnte Peer Polish Autoren unterstützen, dass die Autoren KI-Tools nutzen, die dabei helfen, den Manuskript zu verbessern und zwar nach bestimmten Kriterien. Und das war dann so ein Szenario, vor allem jetzt bei der Vorbereitung von einem Paper. Das ist wieder, also aus meiner Sicht, das, was schon heutzutage passiert, dass man jetzt ChatGPT nutzt oder auch andere Tools nutzt, um ja den Text zu verbessern und vielleicht auch die Kohärenz zu verbessern. Das war dann ein Szenario für uns. Und das zweite Szenario war tatsächlich KI-Tool als Gutachter, aber für die Unterstützung eines Gutachters. Nicht, dass man direkt dann irgendwie eine Empfehlung gibt, worauf man sich verlässt, sondern können jetzt Gutachter so ein Tool einsetzen, um selber ein Review zu verfassen. Das waren dann diese 2 Anwendungsszenarien, die wir uns angeschaut haben. Natürlich kann man dann auch darüber hinausgehen und kann man sagen, okay, was würde das bedeuten, dass man KI-Tools jetzt als 3. oder 4. Gutachter einsetzt oder vielleicht kommt so ein Tool noch vor dem menschlichen Gutachten oder vielleicht sogar nach dem. Das war nicht der Fokus bei der Abschlussarbeit, aber die Fragen kommen dann natürlich auch hoch. Wo sehen wir die Rolle von solchen Tools? Dann eben hat die Studentin das Tool designt. Das war dann so ein webbasiertes Tool, wo man dann ein Paper hochladen kann und dann kriegt man ein strukturiertes Feedback basierend auf den Kriterien, wie zum Beispiel Novelty, Accuracy, Kohärenz, Qualität von den Texten und noch so ein paar weitere. Und dann gab es auch Empfehlungen, die dann das Tool gibt. Und dann konnte man auch konkreter schauen, also welche Teile von dem Text aus dem Paper würde das Tool empfehlen zu verbessern und wie. Deswegen, also es gab dann so mehrere Sichten und bei den Evaluationen, was wir gesehen haben, also zum einen waren die Feedbacks auch gemischt, also einige Leute waren sehr positiv, die anderen waren sehr negativ. Das haben wir dann auch in diesem LinkedIn-Beitrag gesehen und auch aus den Diskussionen, was ich auch gut finde. Das vielleicht sollte auch so sein. Aber so grundsätzlich waren die Aussagen, dass das Tool hilft schon bei der Effizienz von einer Erfassung, von einem Peer Review. Das deckt auch das Paper ziemlich breit ab, im Sinne, dass man auch schnell gewisse mehrere Aspekte sich anschauen kann, also zur Methode, zur Contribution und so weiter. Das Tool hilft dabei, die schneller zusammenzufassen und quasi diesen High-Level-Sicht darauf zu bekommen. Dass auch also sprachlich gute Qualität von dem Text rauskam, aber das ist jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis. Und sie haben auch gesagt, ja, also in unterschiedlichen Schreibphasen könnte so ein Tool hilfreich sein, zum Beispiel auch Doktoranden unterstützen oder Postdocs unterstützen, aber auch Professoren unterstützen, wenn man nur vielleicht ohne jetzt Feedback oder Meinungen von den Kollegen das Paper erfasst. Also diese frühere Phasen könnte so ein Tool unterstützen, war die Meinung dazu. Und ein weiterer positiver Aspekt war Entlastung von Gutachten, auch im Peer-Review-Prozess, dass so ein Tool könnte dann tatsächlich dann die Zusammenfassungen von den Reviews unterstützen und diese ja, vielleicht auch mehr Mechanik oder mechanistische Prozesse effizienter machen. Bei den Formatierungen, Plagiaterkennung, vielleicht Abgleich mit dem Scope des Journals oder der Konferenz. Das könnte jetzt KI oder so ein Tool gut machen. Es hat dann auch tatsächlich viele Schwächen oder Grenzen von so einem Tool. Zum einen, wir haben Probleme gesehen, dass die Empfehlungen nie so spezifisch waren oder auch nie so tief waren. Das ist auch ein bekanntes Problem bei LLMs, dass die Texte vielleicht auch zu allgemein oder zu vage sind. Und dann macht es dann schwierig, die Handlungsempfehlungen einzusetzen. Und dann ist es auch, also für semantische Aufgaben sind LLMs nicht immer gut oder ja nur vielleicht eingeschränkt geeignet. Das hat auch damit zu tun, dass bei LLMs also der Kontext öfter fehlt oder nicht betrachtet wird. Und das ist dann resultiert sich in diesen sehr ja, vagen oder vielleicht allgemeinen Handlungsempfehlungen oder auch Bewertungen im Text. Wir haben auch in dem Design versucht, eine Lösung dafür zu finden durch Prompt Engineering. Und ich glaube, in gewisser Weise kann man das machen und man kann das auch verbessern. Aber das braucht tatsächlich Zeit und Aufwand, weil heute, ich glaube, es ist immer so die Diskussion, KI im Review-Prozess ja oder nein. Und wenn man KI im Kopf hat, dann denkt man irgendwie an ChatGPT. Aber wir wollten das nicht irgendwie als nur also ChatGPT oder Gemini sehen, sondern diesen Blackbox ein bisschen öffnen und zu gucken, wie kann man mit diesen Problemen umgehen. Deswegen glaube ich, da braucht es einfach weitere Arbeit. Was wir auch gesehen haben, quasi auf der negativen Seite, dass es die Reviews der Disziplin nicht entsprechen konnten und auch nicht Kontext, ob es ein Konferenzpaper ist oder ein Journalpaper, was sind so die Standards von den Journals. Als Grundlage initial für unsere Prompts haben wir Empfehlungen für Peer Reviews aus Management Sciences genommen. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt zwischen den Disziplinen wechselt, IS hat eigene Vorstellungen und eigene Kriterien und irgendwie Biologie oder Chemie hat etwas komplett anderes. Deswegen da muss man halt sagen, es braucht halt weiter Arbeit an solchen Tools für Disziplinen konkret. Das ist der Punkt, dann, was mich auch ein bisschen so gewundert hat oder ja, so überraschend war, dass teilweise waren die Reviews, die durch KI oder die durch das Tool generiert wurde, zu negativ oder zu kritisch. Und zum einen, es kann an dem Prompt liegen, aber zum anderen, also haben unsere Reviewer gesagt, unsere Teilnehmer in der Evaluation gesagt, ja, es braucht dann auch diese positive Seite und im echten Review-Prozess versucht man immer auch gewisse Aspekte zu loben und irgendwie die Wissenschaftler zu ermutigen, weiter an dem Thema zu arbeiten. Wobei das kommt eben auch ein bisschen darauf an, es gibt so ganz fiese Reviews.
Ja, also ich muss auch immer suchen nach positiven Aspekten. Nicht, weil es keine dort gibt, sondern weil man eigentlich darauf trainiert ist, dass man immer das Negative sieht, oder?
Mhm, genau, genau. Und ich glaube, so in dem System oder in dem Prompt haben wir ein bisschen so eher die wissenschaftliche Praxis oder das kritische, den kritischen Ton übernommen. Aber weniger dann irgendwie die guten Aspekte beleuchtet haben, weil das Tool war tatsächlich auf jetzt Kritik ein bisschen ausgerichtet. Was könnte man verbessern? Und das sind Punkte, die dann irgendwie negativ sind. Aber das haben dann die Teilnehmer aus der Evaluation bemängelt, dass das halt anders ist als bei einem menschlichen Review. Ein weiterer Aspekt war dann auch, dass die Zitationsgrundlage und irgendwie Integration mit der externen Welt bei dem Tool gefehlt hat. Und ich glaube, das ist auch, also es ist technisch möglich und es gibt auch solche Tools, die nach Literatur suchen, die auch überprüfen zum Beispiel, ob ein Paper korrekt zitiert sind. Aber das war nicht der Fall in dem PeerPolish-Tool. Deswegen, das war auch dann wichtig, okay, also dieser Link zu irgendwie Abgleich mit der Literatur ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt heute, weil heute haben wir dann noch ein weiteres Problem, dass wenn wissenschaftliche Artikel geschrieben werden und dass man KI dafür nutzt, dass manche Referenzen einfach durch KI generiert werden, obwohl sie gar nicht existieren. Da sehe ich auch Potenzial für solche Tools, das zu erkennen, das auch zu überprüfen, inwieweit existiert zum Beispiel die Referenz, inwieweit stimmt eigentlich das, was man im Text des Artikels schreibt, mit der Referenz überein, was das heißt. Eine weitere Kritik, und ich wüsste jetzt die Lösung nicht, ist dann immer die Frage von Neuigkeit. Also wir sind immer so auf Novelty ausgerichtet. Aber wie kann man jetzt Novelty erreichen, wenn man KI-Systeme auf Basis von bestehenden Daten oder bestehenden Erkenntnissen trainiert? Deswegen, da gibt es halt Grenzen dafür. Und es ist, da würde ich wieder sagen, es ist nicht schwarz und weiß. Also gewisse Novelty kommt aus Kombination von den bestehenden Ideen. Das passiert auch oft. Aber wenn man über radikale Innovation spricht, wenn das komplett neu ist, da ist die Frage, ist das überhaupt möglich mit KI oder nicht?
Ja, aber das ist auch heutzutage schon ein bisschen ein Problem, weil, also nicht, dass ich jetzt so mega Novelty-mäßig unterwegs bin mit meiner Forschung, aber ich habe auch schon ein bisschen so Pushback bekommen. Ah, warum integrierst du diese Theorie und so? Das ist ein mega Stretch und so. Also, weißt du, das ist doch auch schon heutzutage so ein bisschen schwierig. Es darf nicht zu neu sein, weil dann ist das nicht mehr familiar, oder? Dann hat man, ja, und das muss einfach so Middle Ground in dem Sinn.
Genau. Ich glaube, es ist eben die Frage, was ist dieser Grad von Novelty, was man in der Disziplin sieht, was ist auch publizierbar in dem Fall. Also dein Beispiel ist genau das. Deswegen, ich glaube, das ist ja wieder eine offene Frage. Und wenn jemand noch Interesse hat, da weiter zu forschen, das würde ich auch sehr unterstützen.
Mich würde noch interessieren, was jetzt Nick oder eben auch, oder ich kann dir auch so ein bisschen mein Feedback geben, was ich sehr spannend finde. Also beispielsweise, du hast ja nur kurz, hast du diese High-Level-Sicht angesprochen, dass quasi, und das ist eben genau im Review-Prozess ist bei mir, also wenn ich Reviews schreibe, ist das bei mir das Problem, dass, oder ich denke, das ist vermutlich bei vielen so, dass es immer mega aufs Detail geht, oder dass in diesem Satz ist irgendwie da inkongruent oder ich weiß auch nicht, das ist nicht so stimmig, so und so. Und mir fällt es dann beispielsweise sehr schwer, das dann auf eine abstraktere Ebene zu bringen und alles zusammenzufassen. Manchmal brauche ich da eben auch ein bisschen Abstand dazu, dass ich mir zuerst eben das durchlese, Notizen mache und dann mit bisschen Abstand sehe ich, ah, okay, das gemeinsame Problem, der gemeinsame Nenner ist aber eigentlich in Wahrheit das, oder? Und ich glaube, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, diese High-Level-Sicht, dass es da zusammenfasst und auf eine abstraktere Ebene bringt, wenn so ein Tool unterstützen könnte, fände ich sehr spannend und auch sehr hilfreich. Und einfach so, so quasi, hey, das sind meine Stichpunkte, fass mir das mal zusammen, so. Ich glaube, das wäre cool.
Ich glaube, es hat wieder zwei Seiten davon, weil was wir auch so gehört haben, dass jetzt KI kann nicht oder sollte nicht den wissenschaftlichen Beitrag einschätzen. Das ist eine, aber das ist auch so ein High-Level-Aspekt davon. Und anscheinend, oder was wir bis jetzt gesehen haben, will die Community das nicht, dass jetzt so ein KI-Tool dann den abschließenden Entscheid macht, ob das gut ist oder nicht. Ich glaube, das ist eine. Das andere ist natürlich das, was du sagst, wenn man zum Beispiel Inkohärenzen in dem Text sieht und quasi diese Big Picture in dem Text sich anschaut und schaut, wo die Probleme liegen, wo gibt es diese Inkonsistenzen. Da sind solche Tools sehr hilfreich und wichtig.
Mich würde daran anschließend vielleicht noch interessieren, was du so zum Prozess denkst. Ich denke häufig, dass dieser KI-Prozess, den wir machen, dass der eigentlich umgekehrt sein sollte. Also dass heute ist ja häufig so, wie es läuft, ist quasi KI first und dann lasse ich mir eine Zusammenfassung machen und was zusammenstellen und dann gehe ich als Mensch rein. Und ich denke häufig, eigentlich müsste es umgekehrt sein. Ich mache was und sage, das sind meine Bullet Points hier, schreibe mir das ein bisschen ausführlicher und dann gehe ich wieder rein oder so. Also was sind da so auch deine Eindrücke gerade in diesem Peer-Review-Prozess, wie der Prozess mit KI aussehen könnte, idealerweise. Kannst du dazu was sagen?
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mit dir so einverstanden bin, im Sinne, dass ja, diese KI first, ich weiß es nicht. Also es ist, ich glaube, ganz unterschiedlich. Und manche Wissenschaftler nutzen KI gar nicht. Manche nutzen KI, wie du das beschreibst, so KI first. Aber manche machen das andersrum, dass man die Punkte selber verfasst und dann diese Schönheit von dem Text später macht. Und ich habe jetzt auch keine Studien gesehen, die das irgendwie quantifizieren können. Also was ist die Praxis heute? Deswegen ist es, ich glaube, so schwer zu sagen. Ich glaube, die Praxis entwickelt sich und jeder macht etwas so stillschweigend für sich. Deswegen also wüsste ich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube, es braucht so eine Hybridform, dass KI bei den bestimmten Aufgaben unterstützt. Tatsächlich bei der Verfassung des Textes oder irgendwie Editierung von dem Textes, damit es klarer formuliert ist, vielleicht auch verständlicher formuliert ist, weil wir als Menschen sind auch jetzt nicht die Besten, vor allem nicht Muttersprachler sind nicht die Besten, vielleicht um jetzt schöne Texte auf Englisch zu schreiben. Da hat man dieses Potenzial, diese mehr vielleicht mechanische Aufgabe zu unterstützen. Es ist dann auch vielleicht bei dem Spotting von den Lücken oder vielleicht auch von den bestimmten Punkten in den wissenschaftlichen Artikeln, die adressiert werden sollten, aber sind nicht adressiert. Man könnte so ein Tool einsetzen. Also ich weiß es nicht, wenn man die Methode beschreibt und da gibt es bestimmte Standards, welche Kriterien für Transparenz von der Methode erwähnt werden müssen. Und wenn sowas nicht erwähnt ist, vielleicht wird der Mensch das übersehen, aber KI könnte so konfiguriert werden, dass es nicht übersehen wird. Es braucht dann auch, es ist wieder nicht so ChatGPT als Blackbox, sondern vielleicht auch weitere Auseinandersetzung mit dem Fokus auf die Disziplin und dann auch auf so bestimmte Genres von den Paper. Aber ich glaube, das wäre dann möglich. Was wir auch so gesehen haben, gespürt haben, was die Community nicht will, dass die KI die Entscheidung trifft, ob jetzt ein Paper angenommen wird oder nicht. Deswegen, es braucht so ein Hybridformat, dass man vielleicht auch KI-gestütztes Peer Review in der Vorphase hat oder dann in der Nachbereitungsphase hat, integriert vielleicht in unterschiedliche Phasen des Prozesses, aber das kommt dann auch mit dem Human Review oder auch Community Review zum Beispiel. Deswegen, ich glaube, dass jetzt die Zukunft wird in Kombination von jetzt Human und AI-Kollaboration sein.
Ja, aber ich hätte einfach einen Kommentar zu Entscheidungen treffen, also bezüglich KI, weil ich finde das eben jetzt schon heutzutage ein bisschen schwierig, dass die Reviewer dann entscheiden sollen, ob etwas angenommen wird oder nicht. Also jetzt einfach für mich gesprochen, mich interessiert es gar nicht. Also weißt du, ich bin ja nicht mit dem Journal zum Beispiel affiliated. Sag doch du, was du annehmen willst und publizieren willst. Ich sage dir natürlich einfach die Kritikpunkte, aber ich finde es dann schwierig zu entscheiden, vor allem schon in einem früheren Stadium, also wie gut das es ist. Also weißt du, in der ersten Runde, was soll ich da entscheiden? Also entscheid doch du schlussendlich, wenn du alle Reviews hast. Das finde ich eben sowieso ein bisschen schwierig.
Ja, oder mich würde einfach interessieren, Mila, wie geht das Thema jetzt für dich und deine Forschungsgruppe weiter? Also verfolgt ihr das weiter? Habt ihr da konkrete Dinge geplant? Was können wir da in Zukunft erwarten von euch?
Also konkret haben wir keine Pläne. Das ist vielleicht eine ein bisschen pessimistische Antwort dazu. Ich habe mir gedacht, ob wir tatsächlich noch ein Paper basierend auf dieser Masterarbeit schreiben können, wo wir unsere Erkenntnisse teilen können. Aber es ist, wie gesagt, ich bin jetzt nicht Expertin im Peer-Review-Prozess und möchte mich da gar nicht so positionieren. Deswegen, ich glaube, es ist einfach so ein Push in die Community, eine Provokation. Es gibt auch Formate bei Communications of AIS vielleicht für genau solche Themen, dass man sich damit auseinandersetzt. Deswegen, also es ist wieder nicht konkret geplant, aber wenn ich dann irgendwann genug Zeit habe, werden wir dann schauen, ob wir die Ergebnisse aus der Abschlussarbeit in irgendeiner Form teilen können.
Ja, das wäre sehr spannend, das wollte ich auch ansprechen, Communication of AIS, oder dass die viele solche Diskussionen oder einfach Paper haben, die Diskussionen anstoßen.
Mhm. Und sind wir ehrlich, spätestens wenn Robert Davison dann ein Editorial dazu schreibt, hat das Thema dann genug Aufwind, oder?
Ja, aber das wäre doch auch was, dass man da ihn ein bisschen anstupst. Hey, hallo.
Ja, absolut. Was ich so als Format gesehen habe, manchmal gibt es Publikationen, die dann wirklich von der Community geschrieben werden, wo es dann irgendwie, ich weiß nicht, 20, 30 Autoren draufstehen und jeder trägt etwas bei. Weil, wie gesagt, also ich möchte da mich nicht so zentral irgendwie in das Thema reinpushen. Deswegen, ich glaube, ist die Frage, welche Richtung will die Community gehen. Aber es ist auch, ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, nee, das passiert nicht, sondern man könnte das gestalten. Und wie wir das gestalten und vor allem auch junge Wissenschaftler in der Disziplin, so wird dann die Zukunft aussehen.
Was würdest du jetzt, wenn wir gerade von jungen WissenschaftlerInnen sprechen, was würdest du denen mitgeben in Bezug auf KI-gestützte Reviews, so grundsätzlich jetzt auch aus deiner Sicht als Professorin?
Gute Frage. Ich würde sagen, die Frage ist, was wird noch von den traditionellen Prozessen bleiben, dass man zum Beispiel das Paper tatsächlich liest. Das finde ich immer extrem wichtig, auch wenn man selber ein Review verfasst, dass man ein Paper von was man reviewt, dann detailliert liest, weil dadurch lernt man auch viel. Und ich glaube, das sollte auch bleiben. Wir sollen jetzt nicht sagen, okay, jetzt ChatGPT reviewt ein Paper und dann der Wissenschaftler irgendwie vielleicht korrigiert den Review, weil da geht das Learning verloren in dem Bereich. Dann ist es auch auf der anderen Seite bei den Verfassen, Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man selber nichts, keine Zeile Text selber schreiben sollte, weil dadurch lernt man wieder. Deswegen ist auch die Frage, also wo kann ich noch etwas lernen? Wo kann ich mich unterstützen? Was ist auch die Praxis in der Disziplin? Was bedeutet für mich die wissenschaftliche Integrität in dem Bereich? Wie kann ich für mich diese ethischen Aspekte beantworten? Ich glaube, das sind mehrere Themen, wo man ja so als jüngerer Wissenschaftler zuerst über sich das lernen sollte und auch aus der Disziplin lernen sollte.
Ja, aber da sind wir natürlich auch wieder, also bei diesem Zeit- oder Konflikt natürlich. Und was ich halt auch sehe, also man soll endlich in irgendeiner Form halt diese ganzen Reviews auch wertschätzen. Also weißt du, sei das jetzt bei Jobs, ob man Stellen bekommt oder nicht. Habe ich mit jemandem gesprochen, der sagt, hey, er hat noch nie ein Review erfasst, weil es nicht in seiner Job Description steht. Und ich konnte es gar nicht glauben. Okay, vielleicht, also weißt du, ich war extrem schockiert und dann dachte ich so, was? Du hast so und so viele Papers eingereicht und du hast noch nie ein Review geschrieben. Ja, also weißt du, ich finde, das sollte man dann irgendwie, es sollte Teil vom Job sein und auch irgendwie anerkannt werden.
Ja, absolut. Also da bin ich völlig bei dir. Und das ist, also heutzutage ist der Peer-Review-Prozess ist wirklich Community getragen. Also es ist Wissenschaftler, die das volontär machen oder freiwillig machen. Aber es ist dann auch, wenn ich an eine Publikation einreiche, dann fühle ich mich ein bisschen auch verpflichtet, genauso viele Reviews zu schreiben, wie ich bekomme. Und so, nur so könnte das funktionieren, zumindest in dem System heute. Ob das gut ist oder nicht, ist dann die andere Frage.
Klar, aber das ist, weil du, also weil das deine Überzeugung ist, oder? Weil du findest, hey, ich bekomme ja auch etwas zurück, aber also ja, ich glaube, das sind Charaktere unterschiedlich, oder? Okay, vielleicht so abschließend, hast du ein Fazit? Haben wir ein Fazit?
Ja, also die Community oder die Zuhörer ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das auch mitzugestalten. Ich glaube, das ist wichtig. Wir können nicht sagen, das passiert jetzt ohne uns, das passiert mit uns und während unserer Arbeitszeiten. Deswegen, das bestimmt, wie wir dann auch in der Zukunft arbeiten werden.
Ja, finde ich sehr ein gutes Schlusswort, es geht uns alle an. Wir sollen alle dabei mithelfen, den zukünftigen Prozess, wie er auch immer ist, zu verändern, zu shapen, zu gestalten. Gut, dann Mila, herzlichen Dank für diese Eindrücke, dass du uns das geteilt hast, was ihr herausgefunden habt, wo eben noch die Punkte sind, an denen man, oder die Stellschrauben, wo die Probleme sind. Ich fand das sehr spannend. Es war für mich ein Stück weit schon, habe ich mir das gedacht, eben, dass es teilweise sicher nicht spezifisch ist, Probleme hat mit der Disziplin, weil das ist natürlich wirklich so, wenn man plötzlich in einer Disziplin publizieren möchte, die auch nur ansatzweise ein bisschen Schnittstellen hat, aber dort sprechen sie einfach teilweise eine andere Sprache. Und das, ja, schlägt sich natürlich dann auch in den Reviews nieder. Sehr spannend fand ich, dass es extrem negativ war und dass es auch Probleme gibt, zwischen Journals und Konferenzen zu unterscheiden. Und ja, halt die Novelty-Frage, oder? Das ist immer noch so die Knacknuss. Und ich fand es auch spannend, aber das habe ich, also weil ich mit der gleichen Meinung einhergehe, dass die Community dann doch ein bisschen zurückpusht und sagt, hey, KI soll nicht für uns entscheiden, soll wirklich nur unterstützen. Das finde ich persönlich noch so ein positiver Aspekt, dass man nicht alles abschieben will, sondern dass immer noch wir entscheiden, was innerhalb von der Disziplin auch publiziert wird und weitergehen soll. Also wie wir den Diskurs auch shapen. So. Gut, Nick, möchtest du auch noch ein Abschlussstatement geben?
Nein, nur vielen herzlichen Dank, Mila, für deine Zeit und für die vielen spannenden Insights.
Vielen, vielen Dank.
Und ich bin sehr gespannt auf die Propagandaforschung, was da noch kommt. Da bin ich echt gespannt. Das ist ein
Ja, ich
super
auch.
spannendes Thema.
Vielen, vielen Dank.
Okay, also bis zum nächsten Mal.